ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da fragen wir heute: Hochrisikospiele. Welche Folgen hat das Urteil für den Fußball? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Ein Urteil spaltet Fußball Deutschland. Künftig sollen Clubs die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen mitbezahlen. Das hat das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche entschieden. Die Verbände, DFL, DFB, aber auch Fans und Vereine reagieren entsetzt. Sie sprechen von Wettbewerbsverzerrung durch Mehrkosten, von Existenzängsten bei kleineren Vereinen. Zu Recht. Befürworter des Urteils dagegen hoffen, dass mit dem finanziellen Druck auch der Wille bei den Vereinen steigt, Problemfans entschiedener zu bekämpfen. Und außerhalb der Fußballblase wird diskutiert, müssen bald auch die Veranstalter etwa vom Oktoberfest oder vom Rock am Ring für ihre Sicherheit draufzahlen? Darüber wollen wir diskutieren hier im Forum von SWR Kultur mit Philipp Köster, Chefredakteur des Elf-Freunde-Magazins in Berlin, mit Professor Dr. Christoph Breuer, er ist Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule in Köln, und mit Professor Dr. Thomas Feltes, Jurist und Polizeiwissenschaftler von der Ruhr-Universität in Bochum. Ja, vom Hochrisikospiel zur Hochrisikoveranstaltung, Thomas Feltes, ist es vielleicht gar nicht so weit. Abgesehen mal vom Fußball und dem Rasenplatz sind sich ja vielleicht Stadion und Oktoberfest ziemlich ähnlich. Viele tausend Menschen, die meisten ziemlich bierselig, Stimmung von ausgelassen bis aggressiv. Was meinen Sie, müssen bald auch andere Großveranstalter ihre Sicherheit extra bezahlen?
Naja, das wird natürlich entscheidend davon abhängen, wie die Bundesländer, die für die Umsetzung verantwortlich sind, mit diesem Urteil umgehen. Sie müssen ja keine Gebührensatzungen erlassen oder Gebührenbescheide herausschicken, sondern sie können das tun. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass das Bayerische Innenministerium die Veranstalter des Oktoberfestes entsprechend zur Kasse bittet. Obwohl wir wissen, dass beispielsweise dort die Gefahr, zu Schaden zu kommen durch eine Körperverletzung, um ein Vielfaches höher ist als bei einem Fußballspiel. Tatsächlich ist es so, dass in den wenigen Tagen des Oktoberfestes es mehr Körperverletzungen gibt als bei allen Bundesliga-Partien der ersten und zweiten Liga über eine komplette Saison hinweg. Das heißt, wir haben hier verschiedene Aspekte und das Thema ist ja auch nicht neu. Bremen hat diesen Vorstoß gewagt und nicht umsonst hat sich ja kein anderes Bundesland in der Zwischenzeit dem angeschlossen. Und man wird jetzt eben sehen müssen, wie die einzelnen Länder darauf reagieren. Ich bin mal sehr gespannt.
Ja, die Büchse der Pandora ist geöffnet, haben Sie gesagt, in Bezug auf das Urteil. Was für Stürme dürfen wir denn erwarten?
Naja, ich weiß nicht, ob es wirklich Stürme geben wird. Es kann natürlich im Hintergrund einen Deal geben, dass die DFL sagt, wir zahlen so und so viel Millionen Euro jedes Jahr und dafür verzichtet ihr eben entsprechend auf Gebührensatzungen und Gebührenerhebungen. Wenn es tatsächlich so läuft, dass für jedes Spiel einzeln quasi spitz auf Knopf abgerechnet werden soll, dann sehe ich tatsächlich große Probleme, weil letztendlich die Polizei diejenige ist, die entscheidet, wie jeweils ein Spieltag entsprechend geschützt wird, welche Personengruppen, welches technische Instrumentarium dort aufgestellt wird, und das kann dann eben auch sehr unterschiedlich sein, und den Streit darüber, ob das notwendig war, angemessen oder ob das nicht vielleicht sogar zur Eskalation geführt hat, weil eben mehr gemacht worden ist als notwendig, diesen Streit sehe ich voraus.
Ja, wir werden darüber diskutieren. Philipp Köster, was meinen Sie, abgesagte Fußballspiele vielleicht sogar Musikfestivals oder Stadtfeste gecancelt, weil sich Vereine und Veranstalter die Polizeikosten nicht leisten können? Für wie wahrscheinlich, für wie realistisch halten Sie solche Szenarien?
Na, es wird vielleicht in der Bundesliga nicht unbedingt so sein, dass man dort wegen zu erwartender Polizeikosten das Spiel absagen wird. Aber ich sehe beispielsweise für Mannschaften der zweiten oder vor allem der dritten Liga, die ja auch oft weit über 5000 Zuschauer haben, durchaus schon Probleme herannahen, weil natürlich dort die Einkommenssituation eine völlig andere ist. Es herrscht ja in der Öffentlichkeit ein gewisses Zerrbild der stinkreichen Vereine, die sich quasi auf Kosten des Maroden und des blanken Staates einen lauen Lenz machen.
Ja, die Schadenfreude ist groß.
Ja, also man hat es in diversen Podcasts gehört, man hat es in der öffentlichen Meinung gehört. Endlich werden die Gierigen, die konsumorientierten Profiklubs mal zur Kasse gebeten. Das ist natürlich ein Zerrbild, aber es zeugt natürlich auch ein bisschen davon, wie Fußballvereine oder wie Fußballclubs momentan momentan in der Öffentlichkeit gesehen werden. Insofern können sich die Clubs da auch nicht so komplett drüber beschweren. Klar ist aber auch, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil und insbesondere das, was Bremen da vorher angestrengt hat und ja sehr, sehr erfolgreich durch diverse Gerichtsinstanzen marschiert ist, das hat in der Praxis meiner Meinung nach sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen.
Christoph Breuer, was meinen Sie, wie groß ist Ihre Sorge, dass dieses Urteil irgendwann den Fußballplatz verlässt und andere Kultur- und Sportveranstaltungen betrifft?
Das kann ich so nicht beurteilen. Entscheidend ist aber sozusagen, dass ich eher aufkommen sehe, dass die Konsensbildung innerhalb des Profifußballs, die ja ohnehin schon belastet ist durch das Thema, wie geht man um mit Mitteln der Auslandsvermarktung, wie kann man die Mediensituation verbessern, also Thema Investoreneinstieg oder nicht, wird jetzt nochmal aufgeladen, gegebenenfalls eben durch ein weiteres Thema. Und wir sehen ja aktuell, wie schwierig ohnehin schon Einigungen sind. Und das könnte in der Tat die DFL nochmals vor Herausforderungen stellen. Die DFL spricht ja sozusagen auch nicht für den kompletten Fußball, der mit Ausschreitungen oder mit Präventivmaßnahmen konfrontiert wird, sondern die dritte Liga und damit eben auch der DFB wird ebenfalls davon konfrontiert werden, wenn es soweit kommt. Das finde ich sozusagen verbandspolitisch spannend, wie da entsprechend umgegangen würde.
Wir schauen gleich darauf, wie groß die Solidarität der Verbände oder der Vereine untereinander ist. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Thomas Feltes, was konkret haben die Verfassungsrichter vergangene Woche geurteilt?
Naja, letztendlich geht es darum, dass im Grunde genommen durch diese Polizeieinsätze mehr Aufwand betrieben werden muss, als notwendig ist, um ja den öffentlichen Raum sicher zu halten. Und das ist für mich eben auch das Grundproblem dabei. Sie haben in Ihrer Anmoderation gesagt, dass es den Vereinen so ein bisschen vielleicht am Willen fehlt, für die Sicherheit zu sorgen oder dass der Wille unterstützt werden soll oder mehr gestärkt werden soll durch dieses Urteil. Ja. Das sehe ich überhaupt nicht. Die Vereine setzen jedes Wochenende alles daran, ein sicheres Stadionerlebnis zu garantieren. Und sie sind auch dafür verantwortlich innerhalb des Stadions. Da ist die Polizei gar nicht verantwortlich. Wir reden hier also über Polizeimaßnahmen außerhalb, auf öffentlichen Straßen, auf Bahnhöfen, bei der Zu- und Abreise und nicht über das, was im Stadion selbst passiert. Dort gibt es ab und zu mal Straftaten, ganz selten, muss man ganz offen sagen, die dann von der Polizei bearbeitet werden. Aber das Gros der Probleme liegt außerhalb im öffentlichen Raum. Und da haben die Vereine gar keinen Einfluss drauf. Und man tut immer so, als wenn die Vereine im Grunde genommen ihre Ultragruppierungen in irgendeiner Form ja beeinflussen könnten. Das versuchen sie natürlich über Sozialarbeit. Und die Städte investieren dort auch sehr viel über die Fanprojekte. Da hat sich in den letzten Jahren vieles verändert und ich sehe so ein bisschen auch die Gefahr, dass dieses Urteil da kontraproduktiv sein kann, weil man dann unter Umständen Gelder in diesen Fonds oder in diese Gebühren stecken muss, die man ansonsten in Sozialarbeit im Umgang mit Fans stecken könnte.
Das heißt aber, wenn wir auch ganz konkret auf dieses Wochenende schauen, in Hamburg beim Spiel HSV gegen 1. FC Köln, da sind hunderte vermummte HSV-Fans auf der Reeperbahn auf Kölner Fans draufgegangen und haben viele Leute verprügelt. Die Polizei hat rund 400 Personen festgesetzt. Wenn ich Thomas Feltes jetzt richtig verstanden habe, Philipp Köster, dann ist dafür eigentlich nur die Polizei verantwortlich und irgendwie auch schuld, wenn es schief geht und die Vereine haben damit nichts zu tun?
Na, so plakativ will ich es nicht formulieren und wird Herr Feltes auch nicht so formulieren. Fakt ist, dass wir natürlich Spiele haben, bei denen es Ausschreitungen gibt. Niemand leugnet das ja. Wir haben aber gleichzeitig eben die Frage, wie werden wir eigentlich der Fußballgewalt Herr? Also das ist sehr, sehr komplex. Es ist versucht worden über viele, viele Jahre, das zu beantworten. Bisher kann man aber eine Erkenntnis aber auch daraus ziehen, dass massive Polizeipräsenz, dass noch mehr Knüppel aus dem Sack Politik, noch mehr Restriktionen, noch mehr Repressionen die Lösung nicht sind, sondern eher zielgerichtete Sozialarbeit, Ansprache, Dialog mit den Anhängern. Und wir stellen eben fest, dass das, was derzeit ein Instrumentarium einerseits von der Polizei benutzt wird, andererseits finde ich aber eben auch von den Clubs benutzt wird, dem Dialog mit den Anhängern überhaupt nicht gerecht wird. Soll also heißen, wenn wir jetzt darüber reden, wie werden in Zukunft diese Spiele besichert, wie kann das funktionieren, dann müsste man sich vor allen Dingen, glaube ich, vor allem der Mahnung, die viele Fanszenen an die Polizei, an die Vereine, an die DFL gerichtet haben, mehr Dialog, insbesondere der bereits existierenden Stadionallianzen, wo es ja bereits ein Dialogforum gibt, wo bisher allerdings Fans sträflich wenig vorkommen. Das wird die Aufgabe sein und das wird möglicherweise dann auch eine Lösung dieser verfahrenen Situation bieten.
Ja, ich möchte da einerseits zustimmen, andererseits aber auch durchaus etwas Salz in die Wunde legen. Denn diese Selbststeuerung durch die Vereine, die scheint ja nur bedingt zu funktionieren. Und gerade in den letzten Jahren und Monaten nimmt man wahr, dass verstärkt wieder Hooligan-Banner an den Zäunen festgemacht werden und sich anscheinend entsprechend durchsetzen können. Wir sehen in einigen Stadien Plakate "All Cops are Bastards" und das muss man, denke ich, auch durchaus kritisch sehen, dass wir hier anscheinend an einigen Standorten eine Tendenz zum Schlechteren haben. Und da kann die gesamte Diskussion durchaus dazu führen, dass man nochmal reflektiert, wie will man diesen Dialog tatsächlich führen? Will man mehr oder weniger vieles dulden, weil man sozusagen von Vorstandsseite Gefahr läuft, vielleicht nicht wiedergewählt zu werden, wenn man diesen Dialog zu kritisch führt?
Also, Herr Breuer, Sie glauben doch jetzt nicht ernsthaft, dass wenn die Vereine solche Banner entfernen würden, es dadurch auf den Bahnhöfen und auf den Wegen zum und vom Stadion zu weniger gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen würde, sondern wir hätten dann, wenn diese Banner entfernt werden, und das können sie ja dann nur mit polizeilicher Unterstützung, dann im Stadion auch noch Probleme, und das braucht doch kein Mensch. Also ich würde hier einfach wirklich trennen wollen zwischen dem, was in den Stadien geschieht, und natürlich, es erfolgt bei jedem Spiel eine Bannerkontrolle, es werden im Eingangsbereich alle möglichen Utensilien überprüft und da wird auch manche vielleicht zugelassen, was man nicht unbedingt gutieren muss, aber das hat doch keine Auswirkung auf das, was draußen im Grunde genommen bei den Situationen passiert, über die wir hier reden.
Es hat sicherlich keine direkten Auswirkungen, aber der Umkehrschluss ist doch nicht, dass man alles ignorieren darf und sollte, was sich sozusagen innerhalb des Stadions verändert.
Nein, aber die Frage ist auch, dass das nicht passiert. Also ohne, dass ich jetzt Schmähplakate per se angenehm finde, haben wir es natürlich trotz allem, gerade was die Deutlichkeit solcher Plakate angeht, natürlich auch immer mit einer Jugendkultur zu tun, die sich selber definiert durch Grenzüberschreitungen. Da, glaube ich, ist der Umkehrschluss, je mehr beleidigende Plakate, desto mehr Gewalt in den Stadien, eher nicht zulässig. Ich glaube auch, dass die Erzählung, dass es immer schlimmer, immer härter in den Stadien zugeht, gerade wenn man so ein bisschen den längeren Blick mal wagt, ohnehin ein urbaner Mythos ist. Also ich habe selber die 80er, die 90er Jahre in den Stadien miterlebt, wo Stadien definitiv keine sicheren Orte waren. Inzwischen kann man in jedes deutsche Stadion gehen, der ersten und zweiten Liga, ohne befürchten zu müssen, dort den Schauplatz von Randalen beiwohnen zu müssen. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es gerade in letzter Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren durchaus wieder eine Tendenz zur Gewalt gibt, aber dass wir es quasi hier mit einem sich immer weiter schärfenden Problem zu tun haben, würde ich eher mal in Abrede stellen. Klar ist aber auch, und ich möchte die Vereine da gar nicht aus der Verantwortung nehmen, dieser Dialog mit den Anhängern, aber natürlich auch der Dialog mit der Polizei muss unbedingt geführt werden. Also es ist nicht so, dass man hier sagen muss, wir sprechen jetzt nur noch mit den Anhängern und die Polizei muss eben draußen bleiben und mal gucken. Aber klar ist eben auch, wenn es eine Gruppe gibt, mit der wenig gesprochen ist, zu wenig gesprochen worden ist, dann ist das nicht die Polizei, sondern sind das definitiv die Anhänger, die Fans in den Stadien.
Thomas Feltes, wer entscheidet denn auf Grundlage welcher Kriterien, wann ein Bundesligaspiel zum Hochrisikospiel wird?
Naja, das müssen Sie die Verantwortlichen bei der Polizei und beim DFB fragen. Ich habe da auch so manchmal so meine Bedenken. Manchmal sehe ich ein Polizeiaufgebot und ich frage mich, was soll das Ganze? Und auch bei der Definition Hochrisikospiele habe ich so meine Bedenken. Letztendlich ist diese Klassifizierung aber zweitrangig, weil der konkrete Einsatz vor Ort wird von dem Einsatzleiter entschieden. Und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch hier Modelle erlebt, wie man mit dort weniger Einsatzbeamtinnen und Beamten ganz gute Erfolge erzielen kann. Das nennt sich Smart Policing. Das heißt, ich muss einfach versuchen, mit entsprechenden Methoden, dazu gehört eben der Dialog an vorderster Stelle, versuchen eben so ein Spiel, so ein Ereignis, so ein Event, wo ja immerhin auch mehrere 10.000 Menschen zusammenkommen, das eben entsprechend vorbereiten. Und da ist es leider in vielen Städten immer noch so, dass die Polizei das ziemlich eigenständig und ohne große Rücksprache mit Vereinen und mit den Fanvertretern macht, in den Städten, wo das gut funktioniert. Da haben wir auch eine andere Situation, was nicht bedeutet, dass es dort nicht so Ausschreitungen kommt, aber insgesamt muss man eben sehen, dass es hier eine ganz große Heterogenität unter den einzelnen Vereinen und unter den Städten gibt und der muss man auch gerecht werden.
Hochrisikospiele, welche Folgen hat das Urteil für den Fußball? Das diskutieren wir heute hier im Forum bei SWR Kultur mit dem Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes, den Sie gerade gehört haben, mit Philipp Köster, Chefredakteur vom Magazin Elf Freunde und mit dem Sportökonom Christoph Breuer. Christoph Breuer, 1,5 Millionen Euro haben die Polizeieinsätze für Hochrisikospiele in der Saison 2023-24 in Baden-Württemberg gekostet. Für insgesamt 7 solcher Hochrisikospiele 1,5 Millionen Euro. Das klingt zumindest für Bundesliga-Vereine und DFL schon eher nach Portokasse. Was meinen Sie, viel Lärm um nichts, die Finanzdiskussion?
Der Bundesliga-Fußball, aber auch der Fußball in der dritten Liga, in der vierten Liga, steht eben unter einem hohen Kostendruck. Das ist bedingt eben durch die internationale starke Wettbewerbsfähigkeit und die Notwendigkeit eben, dass ein Großteil der Einnahmen in den Spielbetrieb wieder investiert werden muss. Demzufolge wird aus einer finanziellen Perspektive die DFL, aber auch die anderen Verbandsvertreter und die Clubvertreter werden natürlich alles dran setzen, zu vermeiden sozusagen, dass es hier zu einer entsprechenden Zahlungspflicht tatsächlich kommt. Denn das wird die Gesamtdiskussion um Mittelverteilung erschweren und wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob der Kostendruck, den die Länder ja auch verstärkt verspüren, jetzt dazu führt, dass tatsächlich Forderungen gestellt werden oder ob eben die Bundesliga und auch der weitere Fußball in Deutschland weiterhin politisch so stark sind, dass sozusagen sich auch gar kein Politiker oder Ministereller außerhalb Bremens daran traut, tatsächlich ernsthaft Finanzforderungen zu stellen.
Führt aber auch dazu, Philipp Köster, dass gerade in Bremen das Wehklagen groß ist, Wettbewerbsverzerrung, Stichwort, die klammen Bremer spielen gegen Abstieg und gegen rote Zahlen und die anderen sind fein raus?
Naja, es ist ja ein selbstgewählter Sonderweg. Zunächst einmal der Bremer Bürgerschaft, die gesagt haben, wir stellen jetzt erstmal diese Rechnung. Natürlich ist das einerseits bei der DFL schlecht aufgeschlagen. Das ist natürlich auch beim Club schlecht aufgeschlagen, der sich seitdem ja auch zumindest, was so die Veranstaltung im Weserstadion angeht, benachteiligt sieht, weil die DFL, der DFB natürlich auch gesagt haben, solange ihr so widerborstig seid, solange werden wir gar nicht auf die Idee kommen, hier nochmal größere Veranstaltungen bei euch zu präsentieren. Ich glaube, dass dieser Weg, der konfrontative Weg, den Bremen gegangen ist, der hat natürlich zu einer rechtlichen Klärung geführt. Insofern werden die anderen Bundesländer da durchaus dankbar sein, dass es jetzt diese neue rechtliche Lage gibt. Klar ist aber auch, dass natürlich prinzipiell diese Frage, ob man diese Polizeikosten wirklich einfach so weiterberechnen sollte, welche gesellschaftliche Verantwortung die Fußballclubs doch noch auch mit auf sich nehmen, wie man möglicherweise diese Kosten mit anderen Nutzen verrechnen kann, die auch der Fußball und eine Bundesliga-Club und ein Stadion so einer Stadt bringen, beispielsweise an touristischem Wert. Also ich glaube, diese ganzen Fragen müssten ja ohnehin mal, bevor man jetzt sich so gegenseitig bemitleidet, geklärt werden. Und dann wäre es auch nicht so schlecht, wenn man ganz am Ende mal sich dann nochmal die Frage stellt, welche Rolle möchte man eigentlich Fußballclubs in der Gesellschaft zubilligen? Also ich glaube, dieses Zerrbild des kommerziell orientierten Clubs, der nichts anderes im Sinn hat, als möglichst viel Kohle zu machen und ansonsten möglichst viel Geld rauszuschmeißen, das stimmt ja in der Form auch nicht. Insofern wäre wahrscheinlich jetzt eine Debatte mit Augenmaß und vor allen Dingen auch mit einem Blick darauf, was Vereine wirklich leisten können, gerade wenn sie jetzt nicht in der Bundesliga, sondern in der zweiten oder dritten Liga spielen. Das wäre durchaus begrüßungswert.
Ja, man muss ja auch sehen, dass die Vereine eine immense sozialpädagogische, sozialarbeiterische Arbeit übernehmen und gerade mit der Betreuung der entsprechenden Ultragruppierungen im Grunde auch dafür sorgen, dass diese Jugendlichen oder jungen Menschen eben entsprechend eingebunden werden, was ansonsten passieren würde, wenn man im Grunde genommen diese Gruppierungen ausschließt oder komplett ausschließt vom Fußballbereich. Das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Bereich der Jugendarbeit große Kürzungen vorgenommen in den Städten und Gemeinden und vieles hat sich eben dann auch in den Bereich des Fußballs verlagert, was vorher vielleicht woanders war. Also man darf eben das wirklich nicht jetzt mit einem Euro oder Millionen Euro berechnen, sondern muss eben tatsächlich schauen, welche gesellschaftlichen Probleme poppen dort auf und wie kann man damit am besten umgehen.
Christoph Breuer, was meinen Sie, sollte Bremen jetzt tatsächlich das einzige Bundesland bleiben und der SV Werder zur Kasse gebeten werden, gibt es das Potenzial bei der DFL für einen Solidarfonds?
Also dieses Potenzial gibt es natürlich, aber das Geld muss natürlich auch irgendwo hergenommen werden. Man könnte theoretisch Mittel aus der Zentralvermarktung für Medienrechte da eben einen größeren Betrag einbehalten, bevor man es an die Clubs weitergibt. Aber auch das macht keiner gerne. Da gibt es Diskussionen, die wir sehen sozusagen an anderen Stellen, wenn es immer wieder zur Frage kommt, wie kann der Verteilungsschlüssel möglichst gerecht gestaltet werden. Hier haben wir sicherlich zahlreiche Umsetzungsprobleme. Das darf man mit Spannung sehen, wie da eine Einigung stattfindet.
Teilen Sie, was Philipp Köster vorhin schon angerissen hat, also diese Sorge, dass gerade für unterklassige Vereine, sollte es tatsächlich so weit kommen, dass sie Polizeieinsätze mitbezahlen müssen, dass in Richtung existenzieller Sorge geht, die Finanznot tatsächlich so groß ist?
Also das ökonomische Gefälle innerhalb des deutschen Fußballs ist natürlich enorm. Und ein Drittligist, der wahrscheinlich Polizeiaufwände in ähnlicher Summe verursacht oder wo es in diesen Städten entsprechende Polizeiaufwände gibt, hat natürlich eine ganz andere finanzielle Ausgangssituation als jetzt ein Bundesligist, der regelmäßig Champions League spielt. Und das kann relativ schnell ans Eingemachte gehen. Und das finde ich eigentlich noch finanziell die dann herausfordernde Diskussion. Im reichen Profifußball der ersten Liga kann man Dinge vielleicht noch anders stemmen als in der dritten Liga, wo wir wissen, dass wahrscheinlich nicht viel weniger Hochrisikospiele stattfinden.
Und ist auch schon mal durchdekliniert worden, Thomas Feltes, was überhaupt passiert, beziehungsweise wer bezahlt, wenn ein zum Hochrisikospiel erklärtes Spiel im Nachhinein eigentlich ganz harmlos war?
Nein, das ist natürlich nicht thematisiert worden. Ich gehe mal davon aus, dass polizeiintern natürlich eine Aufbereitung stattfindet nach solchen Spielen und nach solchen Einsätzen und dann verglichen wird, was hat man wo getan und mit welchem Ergebnis. Aber ich denke, dass wir auch jetzt nicht so tun sollten, als dass die Vereine der ersten und zweiten Liga nun über massenweise Geld verfügen, um das bezahlen zu können. Wir haben ja gehört, es sind ja auch nicht die riesigen Summen, die da eine Rolle spielen, sondern für mich geht es eher um das Prinzip, nämlich um die Frage, ob ich hier eben im Grunde genommen eine Tür aufmache, wo dann in Zukunft eben auch aus Gründen der Gleichbehandlung, und das ist für mich der wichtige Aspekt, eben andere Veranstaltungen auch zur Kasse gebeten werden müssen und die Veranstalter entsprechende Abgaben oder Gebühren zahlen müssen, wenn sie eben Polizeidienste in Anspruch nehmen. Das ist ja nichts Unbekanntes. Also wenn Windmühlenflügel oder durch die Gegend transportiert werden, dann müssen diejenigen, die das machen, da eben auch entsprechende Gebühren dafür bezahlen, wenn die Polizei diesen Transport überwacht. Nur wir reden hier eben über Veranstaltungen, die in der Gemeinde, in den Städten verortet sind und an denen eben auch ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger teilnimmt. Und da muss man meiner Meinung nach ein anderes Kriterium, einen anderen Ansatz wählen.
Philipp Köster, wenn wir mal über die deutschen Grenzen hinausschauen, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wie sind die Sicherheitskonzepte in anderen Ländern, anderen Ligen? Ist es üblich, etwa in Spanien oder England, dass Vereine oder die Liga an den Kosten für die Polizei, für die Sicherheit beteiligt wird?
Ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche und teilweise auch völlig differierende Sicherheitskonzepte gibt. Also das kann wie in Italien sein, wo es großflächig so ist, dass Auswärtsfans erst gar nicht zugelassen werden. Das kann wie in Spanien sein, wo, glaube ich, sehr, sehr viele deutsche Fußballanhänger schon sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen mit dem rigiden Durchgreifen der örtlichen Polizei gemacht haben. Es ist auch nicht so, dass überall in den Ländern dort diese strikte Trennung oder diese zunächst einmal strikte Trennung zwischen Sicherheitspersonal der Clubs in den Stadien und Polizei außerhalb des Stadions so durchgehalten wird. Also da glaube ich, dass es ohnehin mit dem deutschen Konzept wir letztlich sogar noch auf hohem Niveau jammern. Also wir haben hier auch viele polizeiliche Übergriffe, wir haben auch manche rätselhafte Übergriffe, wir haben auch manchmal Entscheidungen, die man nicht so richtig verstehen kann, wenn zum Beispiel das Spiel vom SV Werder Bremen beim VfL Wolfsburg als Hochrisikospiel eingestuft wird, obwohl es überhaupt dort gar keine Ausschreitungen gab und auch nicht zu erwarten waren. Aber ich glaube, dass wir wenn wir darüber reden, hat das Augenmaß oder welche Lösung finden wir uns? Wir uns weder an Italien noch an England, wo ja auch eine sehr, sehr strikte Policy in den Stadien und außerhalb den Stadien gilt, wäre es, glaube ich, wichtig, eher mal hier zu schauen, was ist ein vernünftiger Ausgleich, was minimiert die Kosten für die Polizei auch, aber eben auch die Frage, was ist eigentlich nötig und welche unabhängige Kontrollinstanz schaut da mal drauf, wenn die Polizei sagt, das ist ein Hochrisikospiel oder eben nicht.
Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, der mir eben auch fehlt, dass wir keinerlei externe Kontrolle haben. Wir haben außer den DFB-Beobachtern, die sich im Grunde darauf beschränken, das Spiel wahrzunehmen. Wir haben niemanden, der das von außen im Grunde genommen beobachtet und hinterher auch bewertet, ob beispielsweise polizeiliche Maßnahmen angemessen oder überzogen war. Also wenn man hier Geld investieren würde und gerade bei diesen sogenannten Hochrisikospielen eine vernünftige Evaluation machen würde, dazu müsste aber die Polizei auch quasi ihre Bücher auf den Tisch legen, dann würde man, glaube ich, sehr viel weiterkommen, als jetzt pauschal im Grunde genommen da Gebühren zu erheben.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle vielleicht doch noch mal ein bisschen konkreter darauf einsteigen, was das Urteil möglicherweise provozieren könnte an Diskussionen, wie die Sicherheit in und um die Stadien noch besser gewährleistet werden kann und Gewalt eben verhindert werden kann. Christoph Breuer, was sehen Sie für Potenziale, die auch noch ausgeschöpft werden können? Von der externen Evaluierungs- oder Beobachtungsbewertungsstelle haben wir es jetzt gerade schon gehabt.
Nun, als Ökonom gehe ich davon aus, dass wenn ein Gebührenbeitrag zumindest diskutiert wird, dass dann der Anreiz groß ist, auf Verbands- oder Clubseite tatsächlich nochmal gerne zu reflektieren und vielleicht auch Änderungen anzustoßen, wenn die denn notwendig sein sollten. Ob die notwendig sein, kann ich als Sportökonom nicht beurteilen, das ist ein anderes Fachgebiet. Aber wenn es ein Anreiz ist, dann wissen wir eben, dass man eher sozusagen Bereitschaft zu Diskussionen und vielleicht auch zu Veränderungen erwarten kann.
Ich bin durchaus skeptisch, was die bisherige Marschroute angeht, die gerade in den letzten Wochen und Monaten und Jahren angeschlagen worden ist, gerade um Ausschreitungen in Zukunft zu verhindern. Ich habe das Gefühl, dass aus Ermangelung von neuen Konzepten, aber auch aus zu wenig Zutrauen zu bereits erprobten Konzepten es gerade auf Ebene der Innenminister ja eine starke Faszination von mehr Knüppelei, von mehr Restriktionen, Repressionen gibt. Es gibt meiner Meinung nach, insbesondere was die Polizeiansätze angeht, wenig Bereitschaft, dort auch nur ansatzweise Einsätze zu hinterfragen. Ich will hier gar nicht, was ich ja sonst gern auch mal reflexartig mache, die Fans komplett in Schutz nehmen, aber klar ist schon, dass wir momentan einen zum Erliegen gekommenen Dialog haben. Also ich kann nicht erkennen, dass es momentan wirklich Bemühungen gäbe, neue innovative Konzepte auszuprobieren. Da gab es ja durchaus mal vielversprechende Ansätze. Ich habe das Gefühl, dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit diesen Stadionallianzen, die dort ja quasi auch miterfunden worden sind, Dialogformate geschaffen wurden, die an den Anhängern vorbeigehen. Gleichzeitig redet man immer davon, dass man die Anhänger einbinden möchte. Ich glaube, dass es nochmal und vielleicht sogar einen öffentlichkeitswirksamen neuen Anfang geben müsste zwischen Polizei, zwischen Fanszenen, zwischen Clubs. Vielleicht ist ja sogar ein Urteil und die Frage, was erwächst daraus, nochmal Anlass zu überlegen, wie reden wir eigentlich miteinander und wie schaffen wir es gemeinsam, dass Stadien nicht nur ein friedlicher Ort sind, sondern es auch bleiben.
Es erschreckt mich jetzt schon so ein bisschen, Herr Köster, ich stimme Ihnen zu. Also ich war auch mit dran beteiligt an den DFL-Konferenzen, die vor 10, 15 Jahren stattgefunden haben und wo wir uns eigentlich auf einem guten Weg sahen, die Polizeieinsätze bei Fußballspielen eben entsprechend zu koordinieren und mit neuen Modellen zu versuchen zu arbeiten. Aber Sie schätzen das ja offensichtlich genauso wie ich ein, dass es hier im Grunde genommen eher eine negative Entwicklung in den letzten Jahren gegeben hat. Und das passt auch zu anderen Beobachtungen, die wir in anderen Bereichen zu polizeilichen Maßnahmen haben, dass eben im Grunde genommen auch zunehmend mehr Gewalt angewendet wird, dass zunehmend auch mehr Polizei eingesetzt wird, obwohl das nicht notwendig ist. Und dass, wenn ich mir manche Spiele im Moment ansehe, dort auch wieder der Vollschutz getragen wird, also Helm und Visier in Situationen, wo das absolut unnötig ist. Und diesen Rückschritt habe dafür keine wirkliche Erklärung, außer der, dass einige Innenminister wie Herr Reul hier in NRW, da im Grunde genommen eine bestimmte Marschrichtung vorgegeben haben. Aber die Sachlage kann das nicht hergeben, denn wir haben beispielsweise bei den verhängten Stadionverboten in den letzten 10 Jahren einen massiven Rückgang zu verzeichnen. Also tatsächlich ist es so, dass hier offensichtlich immer weniger Personen von der Polizei an die Vereine herangetragen werden, mit der Bitte, ihnen ein Stadionverbot oder gegen sie ein Stadionverbot zu verhängen. Also kann die Lage doch nicht so dramatisch sein, dass man hier im Grunde genommen von dem einmal eingeschlagenen Weg wirklich jetzt abweichen muss.
Wo Sie gerade Herbert Reul angesprochen haben, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der wurde zitiert in diesen Tagen mit dem Satz, entweder sorgen die Vereine für mehr Sicherheit und weniger Gewalt in den Stadien und davor, oder sie werden über kurz oder lang bezahlen müssen. Christoph Breuer, klingt für mich jetzt auch schon so ein bisschen so, als würde diese Paywall, so nenne ich es jetzt mal, der Bundesländer nicht so lange halten.
Ja, vor allem, weil sich natürlich auch die Finanzsituation in den Ländern dramatisch verschärft und vielleicht dann auch die Finanzminister entsprechend nach neuen Einnahmequellen suchen. Aber ich habe jetzt aus der Diskussion schon gelernt, dass es einerseits natürlich um die Frage gehen kann, sollten sich die Clubs und die Ligenverbänden beteiligen und auf diese Weise die Ausgaben für die Polizeieinsätze zumindest co-finanzieren. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass man natürlich schon nochmal reflektieren muss auf der anderen Seite, ob tatsächlich in jedem Fall die hohen Ausgaben notwendig gewesen sind. Und das ist völlig klar, dass öffentliche Sicherheit natürlich gewährleistet werden muss. Also sonst wären wir bei den Sicherheitsmaßnahmen für Weihnachtsmärkte ähnlich, dass dort, wo es eben keine Zwischenfälle gegeben hat, dass dort retrospektiv betrachtet sozusagen diese Sicherheitsmaßnahmen vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Nein, wir haben jetzt einige Beispiele gehört, beispielsweise Hochrisikospiel Bremen in Wolfsburg, dass vielleicht die Kriterien für entsprechende Einsätze und Aufwendungen vielleicht auch nochmal mit Experten aus dem Fußball nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssten und es auf diese Weise eben auch vielleicht zu einer anteiligen Kostendämpfung kommen kann.
Lassen Sie uns dann in den letzten Minuten dieser Sendung doch nochmal den gesellschaftlichen Bogen ein bisschen breiter spannen, so wie wir es eingangs schon mal angerissen haben. Hochrisikospiele, welche Folgen hat das Urteil für den Fußball, fragen wir heute hier im Forum in SWR Kultur. Wir fragen aber auch, welche Folgen hat das Urteil über den Fußball hinaus? Thomas Feltes, laut Urteil muss es sich um, Zitat, gewinnorientierte Veranstaltungen mit über 5000 Teilnehmern handeln und oder es muss ein großes Gewaltpotenzial aus diesen Veranstaltungen und deren Umfeld hervorgehen. Der Bremer Innensenator hat gleich schon beschwichtigt, meinte schon, das trifft weder auf den Bremer Freimarkt noch auf das Oktoberfest in München oder auf den evangelischen Kirchentag zu. Sie schmunzeln schon, hat er recht?
Also zumindest was das Oktoberfest anbetrifft nicht, das habe ich ja gerade schon gesagt, und auch den Freimarkt und vergleichbare Veranstaltungen. Das sind hochkommerzielle Veranstaltungen, bei denen im Grunde genommen absehbar ist, dass es eben zu gewalttätigen Übergriffen kommt, und von daher kann man das nicht ausblenden. Man wird hier sicherlich von Seiten der Politik versuchen, eine entsprechende Differenzierung vorzunehmen. Für mich ist die Frage, hält das gegebenenfalls vor Gericht, wenn eben dann die Vereine, die ja diejenigen sind, die im Grunde genommen über die Einsätze eben auch dann gegebenenfalls mitentscheiden müssten, wenn man das Urteil ernst nimmt. Wie gehen wir damit um? Also muss dann im Grunde genommen hinterher müssen die Einsatzmaßnahmen vorher abgestimmt werden. Das wäre ein großer Fortschritt, wenn das diskutiert werden würde. Aber andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass man vergleichbare Großveranstaltungen dann eben quasi außen vor lässt mit der Begründung, naja, das Oktoberfest hat mehr Kultur als ein Fußballspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, da, wenn wir diese Diskussion führen, dann bin ich sehr gespannt darauf.
Ja, die Definition führt zumindest zu dieser Diskussion. Philipp Köster, ich unterstelle Ihnen mal, Sie sind genauso ein juristischer Laie wie ich, aber die Kriterien klingen schon relativ weich, oder?
Na, nach meinem juristischen Prädikatsexamen, das ich immer noch habe. Nein, aber natürlich sind die Kriterien weich und natürlich ist das keine Lex Fußball. Also das Bundesverfassungsgericht hat das ja auf kommerzielle Veranstaltungen dezidiert abgehoben. Und da gehört natürlich der Freimarkt, da gehört natürlich das Oktoberfest dazu. Man hat es, glaube ich, beim Fußball besonders leicht, weil man dort einen klaren Veranstalter hat, einen, der dann auch quasi das Geld einstreicht in Gestalt der DFL und in Gestalt der Vereine. Für mich ist aber auch klar, dass die Folgen dieses Urteils weit über den Fußball hinausreichen. Da geht es jetzt nicht nur um die Kostenerstattungen für Polizeieinsätze, da geht es natürlich auch um die Frage, warum gibt es diese Feste überhaupt und was ist denn überhaupt die Aufgabe der Polizei? Muss sie nicht überall für Ordnung sorgen? Ist das nicht ihr verfassungsmäßiger Auftrag? Ist das nicht möglicherweise auch für kommerzielle Veranstaltungen so? Welche Rolle spielen eigentlich Fußballvereine, wenn man sagt, das Oktoberfest ist wichtig für die bayerische Bier-, Sauf- und Erbrechtkultur? Dann kann man natürlich möglicherweise auch sagen, die Fußballkultur ist die wirkmächtigste Alltagskultur des 20. und 21. Jahrhunderts, bewegt jedes Wochenende Millionen von Menschen. Ist die nicht auch schützenswert? So, also man begibt sich, wenn man über kulturelle Wertigkeiten von Veranstaltungen gibt, natürlich irgendwie auf rutschigen Grund. Aber ich glaube eben auch, dass es schon auch ein Appell an die Clubs ist, jetzt mal unabhängig vom ganzen Geld, sich zu fragen, welche Rolle wollen wir in der Gesellschaft spielen? Also wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass Fußballclubs nur als gierige Veranstalter wahrgenommen werden, die nur Geld aus all dem schöpfen wollen? Also das ist sicherlich auch eine Mahnung, die eigene Rolle nochmal zu hinterfragen. Und es ist natürlich auch eine Frage, inwieweit die naheliegende Versuchung für Bundesländer jetzt aus dem Fußball heraus sich zu sanieren und das möglicherweise in andere dringend benötigte Geldtöpfe zu stecken, wie sehr man dieser Versuchung nachgeben sollte. Das las ich nämlich in der Vergangenheit häufiger. Ja, in Bremen hat man große Probleme mit der Kita-Finanzierung, aber der Fußball macht sich die Taschen voll. Also ganz so scherenschnittartig ist es eben auch nicht. Also insofern ist das eine Diskussion, die auf die Bundesländer zukommt, aber eben auch den Fußball, wie man sich in Zukunft begegnen will.
Wie sehr sehen Sie, Christoph Breuer, dass die Clubs dieses Urteil möglicherweise zum Anlass nehmen, um über ihre gesellschaftliche Funktion, wie es Philipp Köster gerade beschrieben hat, nachzudenken? Ich erinnere mich jetzt gerade ein bisschen an die Corona-Zeit. Da wurde viel von neuer Demut geredet, aber die ist mit den Masken irgendwie im Eimer gelandet nach der Pandemie.
Also es ist nicht so, dass die Club nichts machen, im Gegenteil. Eigentlich jeder Club hat eine Abteilung im Bereich gesellschaftlicher Verantwortung etabliert. Die meisten Clubs haben eigene Stiftungen, die sich enorm engagieren. Aber sozusagen, das sind die gesellschaftlichen Leistungen des Fußballs. Man hat vielleicht ein Stück weit die gesellschaftlichen Kosten, also dort, wo er nicht nur Problemlöser ist, sondern natürlich auch Probleme verursacht, nicht so ganz stark gespielt, diese Karte, und dran gearbeitet. Was den Fußball aber unterscheidet, und deswegen steht er eben auch im Mittelpunkt, nicht nur, weil wir eben dieses Urteil aufgrund des Konflikts in Bremen hatten. Der Fußball zeigt natürlich sehr schön öffentlichkeitswirksam, dass eben auch Nutznießer in Form von Spielern und Trainern mit Millionengehältern, die sind sehr sichtbar sozusagen. Das unterscheidet ihn vielleicht von anderen Anwendungsfeldern dieses Urteils. Und das trägt eben dann auch vielleicht ein Stück weit zur Polarisierung bei, wobei rechtlich darf das eben dann keinen Unterschied machen.
Fußball als schützenswertes Kulturgut, Thomas Feltes, gehen Sie damit?
Naja, also ich hatte mal spaßeshalber von einem Grundrecht auf Fußball gesprochen. Als
sehr gut, Herr Felde, sehr gut.
diese Entscheidung getroffen hatte. Ich will nur mal zu dem, was Herr Breuer gerade sagte, kurz Stellung nehmen. Also ich denke nicht, dass die Vereine die tatsächliche Ursache für die Gewaltausschreitungen sind, die wir an jedem Wochenende oder an vielen Wochenenden erleben, sondern Gewalt hat gesamtgesellschaftliche Ursachen. Und die kumulieren und die fokussieren sich eben nur bei diesen Spielen. Und dessen muss man sich bewusst werden. Und die Vereine tun an jedem Wochenende, und ich bin hautnah dabei, auch in den Kurven, wo eben die Fanbetreuer und die Fanbeauftragten eben versuchen, im Dialog mit den Fans, den Gästefans und den Heimfans zu sein, um hier einerseits ein sicheres Stadionerlebnis zu schaffen, andererseits aber eben auch die Fans mit ihren Nöten und Sorgen entsprechend wahrzunehmen. Und dieser sozialarbeiterliche Aspekt der Vereine, die sie da wahrnehmen, das ist im Grunde genommen für mich ein ganz entscheidender Punkt. Die Gewalt kommt von außen, und die Vereine können auch, das habe ich zu Beginn schon gesagt, gegen die Gewalt, die außerhalb der Stadien stattfindet, im Grunde genommen nichts unternehmen. Innerhalb der Stadien tun sie das, was notwendig ist, in ihrem Rahmen, und von daher sehe ich da auch wenig Änderungsmöglichkeiten.
Ich bin da nicht so nah dran. Ich bin da sozusagen, weil es sozusagen außerhalb meines Fachgebiets liegt. Als fußballinteressierter Zuschauer kann ich mir da keinen Reim so drauf machen, warum wir dann beispielsweise Indikatoren sehen. Ich verweise nochmal auf die Hooligan-Banner, dass da vielleicht doch nicht alles so richtig läuft. Und das andere Thema ist natürlich das Thema der Kausalität. Also ist der Club Fußball tatsächlich verantwortlich für die Ausschreitung oder nicht? Oder ist alles gesellschaftlich verursacht? Das ist natürlich eine sehr schwierige Diskussion, die man eben auch nicht im Sinne wissenschaftlicher Wahrheit so einfach lösen können wird. Man darf gespannt verfolgen, wenn diese Karte jetzt weiter seitens von Landesministerien gespielt wird das sicherlich auch nochmal zu diskutieren sein.
Nochmal abschließend gefragt, was glauben Sie, welche konkreten Folgen, den Titel unserer Sendung nochmal aufgreifend, wird dieses Urteil jetzt für auch die laufende Saison erstmal haben?
Ich prophezei mal, dass es finanziell in dieser Saison keine großen Debatten geben wird. Es wird wahrscheinlich diskrete Verhandlungen über eine Art Pool geben, in die die DFL durchaus ein bisschen Geld einzahlen wird. Das wird aber längst nicht das sein, was dann an fiktiven oder realen Kosten bei der Polizei auftrumpft. Dafür haben, glaube ich, Politik und Landesverbände und so weiter wenig Lust, sich so sehr mit dem Fußball anzulegen. Das andere wird aber auch sein, dass die Fußballclubs sich selber überlegen müssen, ob sie bei der Debatte darüber, wie man die Gewalt aus den Stadien rausholt oder wie man sie nicht in die Gesellschaft hineinträgt, möglicherweise sich auch einmal nochmal raffen müssen, ob sie bisher möglicherweise die Prioritäten falsch gesetzt haben. Das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung, Gewaltprävention wird möglicherweise noch mal ein bisschen wichtiger werden. Wenn das alles in Gang kommt, dann könnte dieses etwas fahrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts möglicherweise sogar positive Folgen haben.
Ja, also ich würde Herrn Köster vom Prinzip zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt schnell zu irgendwelchen Änderungen führen wird. Ich sehe nur die Gefahr, wenn es zu diesem Fonds kommt, also wenn die DFL eben sagt, naja, dann stellen wir eben mal 20 Millionen zur Verfügung, dass dann im Grunde genommen der Streit ausbricht, wer bekommt wie viel aus diesem Topf und ist der Topf ausreichend? Und das kennen wir ja aus anderen Bereichen, wenn es um fiskalische Diskussionen im politischen Bereich geht, dann sind wir dann schnell dabei, dass der Topf nicht groß genug ist und bei der Verteilung wird es dann ein Hauen und Stechen geben. Also ich hoffe nicht, dass es zu diesem Fonds wirklich kommt, sondern dass tatsächlich dann die Polizei nachweisen muss, welcher Mehraufwand vor Ort und warum der notwendig gewesen ist und dass dann entsprechend eben wie bei dem Transport der Windräder, bei den Windkraftwerken, dass dann nach Aufwand abgerechnet wird und nicht im Grunde genommen so pauschale Gebühren dann im Raum stehen. Was ich hoffe ist, dass diese Diskussion jetzt nochmal eben dafür sorgt, dass man über Polizeieinsätze in Verbindung mit Fußballspielen stärker nachdenkt und nochmal das eben auch in Prüfstand stellt, ob das wirklich alles notwendig ist. Ich hoffe auch, dass einige Rechnungshöfe da mal genauer hinschauen, ob so einige Hubschrauber- oder Drohneneinsätze in diesem Kontext bis hin auch zur Pferdestaffel und dem Aufwand wirklich notwendig sind. Da haben sich die Rechnungshöfe bislang vornehm zurückgehalten. Ich glaube, da ist auch der eine oder andere Euro, der noch gespart werden kann in dem Bereich, wenn man da genauer hinschaut. Und wenn das Urteil das auch im Grunde genommen angestoßen hat, wäre das ja auch positiv.
Ja, ich kann mir nur eine Pauschale vorstellen, weil die genaue Abrechnung nach Aufwand entspricht meines Erachtens nicht der Vorstellung von öffentlicher Sicherheit. Eine private Dienstleistung, die kann ich dann einfordern, denn die Clubs bestellen ja quasi nicht in dem Umfang die Sicherheitsleistung des Staates.
Und, ja, aber so dürfen Gebühren nur berechnet werden, Herr Breuer. Also ich habe das Beispiel ja genannt, Sie können da keine Pauschale vereinbaren, können sagen, für ein Windrad für über 100 Kilometer verlange ich diesen Betrag, sondern Sie müssen genau nachweisen, welcher Aufwand notwendig ist. Und das fordere ich eben auch ein.
Genau, ich kann mir das eben aus dem Grund schon nicht vorstellen, weil das dann sozusagen jedem Club in Rechnung gestellt werden würde und wir damit voller Wucht die ökonomische Ungleichheit der Clubs treffen würden. Denn die Hochsicherheitsspiele oder Ähnliches, das ist ja nicht gleich verteilt sozusagen in der Liga, sondern es wird einige stärker treffen und das würde diese Clubs, gerade wenn sie aus unteren Ligen kommen, eben besonders brisant treffen. Ich glaube aber auch, und da wir doch ständig viele Wahlen in Deutschland haben, dass das jetzt momentan noch nicht der Wahlkampfschlager ist. Und
sieht noch nicht so aus.
Dass der ein oder andere Politiker vielleicht dann zurückhaltend ist. Und was man aus einigen Ländern mit vielen Fußballteams so hört, ist da doch die Idee, dass man, wenn man sich auf die Seite des Fußballs stellt, vielleicht mehr Stimmen auf deine Seite ziehen kann, als wenn man sich gegen den Fußball stellt. Also wir haben nach wie vor das hohe gesellschaftspolitische und politische Gewicht des Fußballs, was vielleicht auch den Fußball vor Zahlungen schützen kann.
Also das Wählerpotenzial des Fußballs, das können wir hier jetzt nicht mehr erschöpfend diskutieren, aber die Folgen haben wir ein bisschen abgeklopft, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf Hochrisikospiele und Polizeieinsätze bedeuten könnte. Hochrisikospiele, welche Folgen hat das Urteil für den Fußball? Das haben wir gefragt heute im Forum von SWR Kultur. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei dem Kölner Sportökonom Christoph Breuer, bei Philipp Köster, Chefredakteur des Elf-Freunde-Magazins in Berlin und bei dem Polizeiwissenschaftler und Juristen Thomas Feltes aus Bochum. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.